Liebe Petra, herzlich willkommen.
Hallo Michael.
Kannst du dich an den allerersten Moment erinnern, an dem du den ersten Satz des entstörten Menschen geschrieben hast?
Boah, nicht so wirklich. Das Vorwort habe ich ja ganz zum Schluss geschrieben. Das machen Autorinnen und Autoren meistens so. Wenn alles fertig ist, dann freut man sich, oh, und jetzt noch das Vorwort. Und da, das ist ein ganz, ganz schöner Moment, ne, weil man ja oft lang dran gearbeitet hat. Und in meinem Fall war es wirklich richtig lang. Fast meine ganzen 40er, kann ich schon mal verraten, habe ich an diesem Buch geschrieben. Und dieser erste Satz dann, als ich den geschrieben habe, es war schon so wie ein kleiner heiliger Moment, ja.
Wann war denn für dich eigentlich ganz klar, jetzt ist der richtige Moment, das Buch zu veröffentlichen?
Na, das eine ist ja, dass der Verlag darauf wartet, dass es fertig wird, ne? Und es gab ja mehrere Anläufe, weil ich habe insgesamt 5 Versionen dieses Buches geschrieben, weil ich nicht zufrieden war. Ich war erst mit dieser letzten Version, die jetzt eben herausgekommen ist und wo Sie das Hörbuch, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt gerade hören konnten. Als das fertig war, war ich zufrieden. Da hatte ich alle Fragen für mich beantwortet. Da war für mich klar, jetzt hat es Hand und Fuß und jetzt ist es auch praktisch genug, dass man was damit anfangen kann, mit diesem sehr komplexen Thema.
Eine der Hauptaussagen, die lautet ja, nach dem Technischen brauchen wir den menschlichen Fortschritt. Was ist denn in den letzten Jahren schiefgelaufen?
Ich würde mal so sagen, es wird immer mehr schieflaufen, wenn wir unser Denken nicht verändern. Das ist ja eine Hauptaussage aus meinem Buch. Schiefgelaufen ist im Grunde gar nicht so viel. Das ist ja das Paradoxe an der These, die ich aufstelle, dass das alte Denken, von dem wir uns heute verabschieden müssen, über Jahrtausende ein Riesenerfolgsmodell war. Es hat die Menschheit zur beherrschenden Spezies auf diesem Planeten gemacht. Und wir haben heute eine Lebenserwartung, die ist für unsere Vorfahren unvorstellbar. Wir haben in vielen Teilen der Welt einen Wohlstand und einen Sicherheitsgrad und Freiheit, die für Menschen vor uns nicht denkbar waren. Und gleichzeitig wissen wir, dass unsere Probleme sich in einer Komplexität vor uns auftürmen durch den Lebensstil, den wir haben. Und der ist ein Ergebnis unseres Denkens, dass wir damit bald nicht mehr zurechtkommen und dass viele, viele andere Lebewesen auf der Welt und auch viele Menschen auf der Welt schon nicht mehr damit zurechtkommen. Deswegen ist es jetzt Zeit, es zu verändern.
Und du empfiehlst da einen Paradigmawechsel vom Überlebensmodus hin zum Entfaltungsmodus. Entfaltungsmodus, mit dem ist ja nicht gemeint, irgendwo entspannt auf der Hängematte so ein bisschen Richtung Meer schauen.
Ja, nee, das ist gar nicht damit gemeint. Also das kann schon mal sein, es ist ja auch sehr schön. Ne? Wer liegt nicht gerne mal in der Hängematte am Meer, glaube ich. Aber ich glaube wirklich, das Entscheidende, und ich bin dir sehr dankbar, dass du es ansprichst, ist dieses Thema mit dem Paradigmenwechsel. Denn das ist die Hauptthese meines Buchs. Es ist ja ein komplexes Buch. Und es geht darum, zu verstehen, dass Denken bisher, unser menschliches Denken, einem bestimmten Paradigma unterliegt. Dass es im Grunde eine Lesart des Lebens enthält, die uns nicht bewusst ist und die wir bisher nicht hinterfragt haben. Nämlich, dass Leben von uns immer noch als eine Frage des Überlebens, als eine Art Überlebenskampf und immer wieder Kampf um Dominanz, Hierarchie, um Recht haben, all diese Dinge, dass unser Denken so ausgerichtet ist und dass es einen Filter gibt, mit dem wir alles, was wir erleben, in diese Richtung kodieren. Wir fragen uns, nützt es uns oder schadet es uns, bringt es uns weiter oder wirft es uns zurück? Und immer in dem Sinne, ob wir dadurch Vorteile kriegen fürs Überleben, auch gegen andere. Ja. Und das ist eine ganz, ganz entscheidende und wichtige Entdeckung aus meiner Sicht. Und es kommt mir sehr darauf an, dass das verstanden wird. Und das hoffe ich so sehr. Und ich höre ja auch von Leserinnen und Lesern, dass es viele absolut nachvollziehen können. Aber ich glaube, dass ich noch viel Arbeit vor mir habe, es noch besser zu übersetzen, was ich damit meine. Der Paradigmenwechsel in den Entfaltungsmodus, vom Überlebensmodus in den Entfaltungsmodus, heißt, dass wir nicht, dass wir in der Hängematte liegen am Meer, wie du jetzt gerade so provokant reingeworfen hast, sondern dass wir uns wirklich zu dem Wesen entfalten, die wir sein können, Kraft unseres Denkens. Dass wir verstehen, dass es unglaublich viel mit unserem Denken und unserem Fühlen, unseren Überzeugungen zu tun hat und nicht so sehr mit unserer Biologie. Die hat sich seit 40.000 Jahren nicht verändert. Aber das Leben auf dem Planeten und auch in der menschlichen Welt, in der menschlichen Kultur hat sich verändert. Und das hat mit unseren Überzeugungen zu tun, ist meine These. Es ist nicht von der Biologie bestimmt, es ist historisch gewachsen und es ist damit auch veränderbar. Das ist meine ganz entscheidende These. Und ich freue mich, dass wir die in diesem Gespräch nochmal so rausarbeiten können.
Das Buch ist ja im ersten Lockdown der Corona-Krise erschienen. Konntest du denn jetzt in der Krise selber deine Thesen wiedererkennen?
Ja, leider geradezu drastisch zugespitzt, ja. Ja, das war auch so, das Buch ist ja im Mai, im ersten Lockdown rausgekommen, Mai 2020, und die Journalistinnen und Journalisten waren auch völlig bass erstaunt und meinen, ja, das ist ja unglaublich, das ist ja so, als ob ihr Buch wie gerufen kommen würde. Es war auch so, dass der Drömer Verlag, wo es rausgekommen ist, entschieden hat, dass dieses Buch rauskommen soll. Andere Bücher sind verschoben worden ins Herbstprogramm, weil man gehofft hat, dass dann wieder die Buchläden offen sind und alles wieder ein bisschen normaler läuft. Mein Buch aber, hat man sich entschieden, sollte erscheinen, weil man gesehen hat, das ist relevant für unsere Zeit. Irgendwie trifft es den Nerv. Und wenn wir uns anschauen, was alles passiert ist während dieser Corona-Zeit und wie Menschen weltweit mit dieser Krise umgegangen sind, dann hat es meine Thesen leider mehr bestätigt als in Frage gestellt. Also ich fühle mich bestätigt, auch wenn das nicht schön ist.
Diese Relevanz, die betonst du ja nicht nur als Wissenschaftlerin, sondern auch als Coach. Du sagst, es braucht einen neuen Coaching-Ansatz im 21. Jahrhundert. Was meinst du damit?
Ja, für mich ist Coaching einer der wichtigsten Berufe unserer Zeit. Ist oft missverstanden, viele verstehen den Beruf nicht oder kennen ihn nicht, aber wer ihn kennt, weiß, wie wichtig wir für die Entwicklung von Menschen heute sind und von Organisationen oder Institutionen. Und aus diesem Beruf und aus diesen tausenden Gesprächen, die ich in den letzten 20 Jahren mit Menschen geführt habe, ist auch der Ansatz entstanden, den ich im entstörten Mensch vorstelle. Manchmal denke ich, dass Coaches heute sowas sind wie die modernen Philosophen, wie Sokrates, der damals durch die Straßen Athens ist und Menschen gefragt hat, was sie eigentlich für wahr halten und damit eigentlich die abendländische Philosophie begründet hat. So habe ich den Eindruck, dass wir Coaches heute solche Gespräche, wenn es gut läuft, mit unseren Klientinnen und Klienten führen. Über deren Leben, über deren Träume, über deren Wahrheiten, über ihre Strategien, über das, was heute zählt, wo sich alles um uns herum verändert hat. Und es bleibt nicht aus, dass wir dadurch auch neue Methodiken im Coaching brauchen. Und an denen habe ich jetzt über 10 Jahre lang gearbeitet und auch eine neue Methodik entwickelt. Und die nenne ich Inner Change, wie ein Überkapitel im entstörten Mensch auch heißt.
Und du sagst, um diesen Inner Change zu vollziehen, da braucht es so eine neue Sicht auf die Welt und eine neue Sicht auf sich. Wie schaffen wir es denn, uns diese neue Perspektive wirklich auch zu geben, wirklich mit einem neuen Blick auf all diese Themen zu schauen?
Im Grunde ist es sowas wie einen inneren Schalter umzulegen. Und so fühlt sich das auch an. Man dreht sich im Grunde um eine Achse und sieht die Dinge in einer anderen Beleuchtung. Und ich glaube, das kann jeder von uns auch nachvollziehen. Also wenn wir unser Leben nicht mehr als ständigen Kampf zum Beispiel interpretieren und verstehen, sondern als Möglichkeit und vielleicht auch als Anspruch der Entfaltung unserer Persönlichkeit, unserer Fähigkeiten und unseres Lebens, dann fühlt sich das schon mal ganz anders an. Und plötzlich gehen ganz andere Fenster auf. Wenn ich Menschen frage, was denn anders ist an dem, was sie gerade problematisch finden, wenn sie es als Anregung zu ihrer Entfaltung begreifen, dann haben sie sehr viel mehr Ideen. Sehr viel vielfältigere Ideen, komplexere Ideen, als wenn sie es als Problem empfinden, das sie umbringen könnte, das sie irgendwie an die Wand stellt und wo sie keine Wahl haben. Also wir können unsere mentalen Möglichkeiten ganz anders anpacken und wirklich entfalten, wenn wir aus einem anderen Frame herausdenken. Und ich glaube, das ist wichtig, weil die Probleme, die wir heute haben, die Herausforderungen und auch die Möglichkeiten sind so groß und komplex, dass wir sie mit einem alten, engen Denkrahmen, wie ich ihn beschreibe in meinem Buch, nicht mehr lösen können.
Und kann das jeder und jede, also kann sich jeder Mensch selbst entstören?
Ja, warum nicht? Also ich denke, jeder Mensch, der denken kann und der reflektieren kann, und jetzt rein biologisch sind wir alle dazu in der Lage, die Frage ist, ob man es will, ne? Ob man da Lust drauf hat, ob es einen interessiert. Ich denke deswegen, das ist vor allem die Menschen, die Ersten sein, die das möchten, die darüber nachdenken wollen, wer sie sind und wie sich das Leben entwickelt, welchen Beitrag sie leisten möchten in dieser Zeit. Das werden sicher die Ersten sein, die Entstörung vorantreiben können. Aber das Ganze, das meine Voraussage, entwickelt sich dann viral, weil es einfach schön ist, weil es Spaß macht, weil es ein besseres, wirksameres und sinnvolleres Leben kreiert. Und das hat eine unwiderstehliche Anziehungskraft.
Du gibst ja auch ganz konkrete Schritt-für-Schritt-Techniken an. Du gibst ein Starter-Kit mit, also wie man sich selbst entstören kann. Das sind mehrere Punkte. Zum Beispiel der letzte Punkt, der lautet: Bleib locker. Und dieses Bleib locker, also mir gelingt das nicht immer.
Mir auch nicht. aber immer öfter. Und immer wieder. Also mir ging es nie darum, irgendeine neue, angestrengte Ideologie oder irgendwie sowas, was wirklich keiner mehr braucht, in die Welt zu setzen, sondern einen echten Ansatz, mit dem wir uns öffnen und entwickeln können. Darum ging es mir. Und dazu gehört auch Humor, die Fähigkeit, über sich selbst lachen zu können, auch über andere, die vor sich hin sich stören und mindfucken, wie ich es in meinen anderen Büchern genannt habe. Das bleibt natürlich und das macht es ja auch so schön. Das ist ja eine Fähigkeit, die wir Menschen viel zu selten nutzen. Diesen Humor und dieses über sich selbst und auch über andere mal lachen können, herzlich. Ne? Und uns nicht mehr angreifen und kämpfen und diese ganzen Kampfmetaphern, die wir die letzten Jahre auch überall hören, die gehen mir richtig auf die Nerven. Ne? Ich habe, muss ich ehrlich sagen, diesen kleinen Starter-Kit geschrieben, weil mich die Lektorinnen, die mein Buch begleitet haben, das waren mehrere, weil ich ja mehrere Versionen des Buchs geschrieben habe, immer wieder gefragt haben, ja, wie mache ich das denn jetzt mit der Entstörung? Die wollten eine ganz praktische Handreichung haben und ich habe mich da lange dagegen gewehrt. Also diese Anleitung ist erst in der letzten Version reingekommen. Weil ich ja wirklich diesen Denkansatz vorstellen wollte. Und der hat ja eine ganz schön hohe Flughöhe, wenn man den wirklich genau liest. Ne? Aber dann war mir auch klar, das ist richtig. Natürlich kann man sich fragen, was heißt das konkret für mich und wie kann ich es persönlich angehen? Und deswegen habe ich es auch, was für mich sehr ungewöhnlich ist, in der Du-Form geschrieben. So, was würde ich einem wirklich guten Freund raten, wenn er mich fragt, wie mache ich das denn jetzt, Petra, mit der Selbstentstörung? Heute bin ich sehr froh, dass ich dieses Kapitel drin habe, dass ich es geschrieben habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt selber öfter schon mal für mich gelesen, mich nochmal daran erinnert. Ne? In Momenten, wo ich selber den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen habe, habe ich dieses Kapitel wieder gelesen und habe wirklich davon profitieren können. Und es freut mich. Ich bin froh, dass ich dem Drängen meiner Lektorinnen gefolgt bin.
Lass uns vom Starter-Kit weitergehen, wirklich zum großen Denkansatz dahinter. Wie muss ich den verstehen? Ist das eher gesellschaftspolitisch oder ist das Philosophie?
Ich glaube, es ist beides. Also Philosophie, wenn man jetzt so auf Wikipedia nachschaut, wird ja definiert, da ist das Streben nach Erkenntnis über den Sinn des Lebens, das Wesen der Welt und die Stellung des Menschen in der Welt. Und dazu sage ich in meinem Buch auch fundamental Neues. Und gleichzeitig bin ich eine Praktikerin. Ich arbeite ja wirklich mit lebenden Menschen, mit ganz normalen Leuten, mit Managerinnen, Politikern, mit Menschen, die ganz viel bewegen, mit Aktivistinnen, Aktivisten, Künstlerinnen, Künstlern. Mit all diesen Menschen arbeite ich praktisch und bin Politikwissenschaftlerin und politisch interessierter Mensch. Und deswegen fehlt es in meinem Buch auch nicht an Ideen und Impulsen, wie man das praktisch umsetzen kann. Für mich ist Philosophie, die wirklich interessant ist, eine, die uns die Frage beantwortet, nicht nur, wie wir uns die Welt erklären können und all diese Fragen, die Philosophie stellt, sondern wie wir das auch verändern können. Weil ich glaube, das hat sich rumgesprochen, dass sich was verändern muss bei uns Menschen und in der Welt.
Eines meiner Lieblingszitate lautet: Niemand wird den Stürmen dieser Zeit allein ausgesetzt sein, denn wir sind viele, sehr viele, und wir brauchen einander und das Leben braucht uns. Das heißt also, wir sitzen alle im selben Boot und du beschreibst es als Tipping Point. Irgendwann werden sich die Systeme verändern. Das klingt für mich sehr tröstlich. Gleichzeitig frage ich mich auch, ist es wirklich so einfach?
Na, einfach ist es nicht. Es geht ja um einen fundamentalen Denkwandel zivilisatorischen Ausmaßes. Also das ist ja wirklich ein ambitionierter Gedanke, den ich da äußere. Und trotzdem hat es große Denkwandel in der menschlichen Geschichte immer wieder gegeben. Wenn wir uns an die Erfindung der Demokratie erinnern oder die Idee der Menschenrechte, der Gleichberechtigung, der Emanzipationsbewegungen jeder Art, die ja heute gerade wieder sehr wichtig sind in der westlichen Welt. dann gibt es Denkwandel und der ist nicht immer schwer. Die Frage ist, ob es Zeit ist für so einen Denkwandel und ob genügend Menschen die Vorteile drin sehen und damit wirklich bessere Erfahrungen machen mit einem anderen Denken. Davon bin ich sehr überzeugt. Das ist das, was ich in der Praxis, in der Arbeit mit Menschen konkret erlebe. Und das, glaube ich, ist auch ein Vorteil des Ansatzes, dass er nicht aus der Theorie und aus dem Elfenbeinturm kommt, sondern aus der Praxis. Es ist ein Bottom-up-Ansatz und kein Top-Down-Ansatz. Ich habe mir da nicht irgendwas ausgedacht und übertrage das jetzt auf Menschen, sondern ich gehe von meinen jahrzehntelangen Gesprächen mit wirklichen, echten, normalen Menschen aus. Natürlich aus dem westlichen Kulturkreis, aus den reichsten Ländern der Erde. Deutschland, Österreich, Schweiz gehören zu den reichsten und freisten und sichersten Ländern der Welt. Aber genau da habe ich beobachten können, dass wir immer noch mit Denkmustern agieren, die ganz gegen unsere jetzige Realität gehen und die uns nie genug haben lassen, die uns immer wieder feindselig, kompetitiv und angestrengt und gestresst werden lassen, obwohl wir das gerade in unseren Regionen eigentlich objektiv so gar nicht mehr bräuchten. Ich bin der Meinung, dass der Anfang eines neuen Denkens deswegen in den reichen Ländern vor allem beginnen wird und beginnen muss. Denn hier haben wir die Voraussetzungen dazu und hier haben wir auch die Möglichkeiten, den größten Hebel anzusetzen. Denn die großen Probleme unserer Zeit haben sehr, sehr viel damit zu tun, wie wir in der westlichen Welt auf sie reagieren.
Und da wirst du ja sehr konkret. Also du schaust in die Zukunft. Du gehst zum Beispiel in ein Bild der Zivilisation im Jahr 2050. Und du verwendest da einen neuen Begriff, nämlich den Begriff der Vivilisation. Wie kommst du zu diesem Begriff?
Ich dachte mir, es ist wichtig, wenn ich über einen epochalen Wechsel und Wandel im Denken spreche, dass ich da auch neue Begriffe dafür finde. Und eine der wichtigsten Entdeckungen für mich in der wissenschaftlichen Arbeit an diesem Buch war, dass das bisherige Denken eine Geschichte hat und dass es genauso alt ist wie das, was wir heute unter menschlicher Zivilisation in allen Kulturen verstehen. Diese Zivilisation ist nach den Historikerinnen und Historikern, die sich damit beschäftigen, beim letzten Klimawandel erst entstanden. Also das, was wir unter menschlicher Geschichte verstehen, ist noch sehr jung. Uns gibt es schon sehr viel länger als diese menschliche Geschichte. Es ist, man kann es ziemlich genau datieren, ungefähr 10.000 Jahre alt. Damals war der letzte große Klimawandel. Eine interessante Koinzidenz, die damit zu tun hat. Also dass Klimawandel im Grunde von Menschen die Außenbedingungen so stark verändert, dass sie ein neues Denken brauchen, neue Modelle entwickeln. Und das haben unsere Vorfahren damals getan. Und das, was ich heute altes und gestörtes Denken nenne, war damals ein riesen neues Denken und ein großes Erfolgsmodell. Nur die Populationen von Menschen, die dieses Denken entwickelt und beibehalten haben, haben sich durchsetzen können. Aber heute sind wir an einem Punkt, wo sich das gegen uns wendet und dreht. Deswegen dieses alte Erfolgsmodell in Hierarchien zu denken, in Wettbewerben zu denken und uns bipolar in Gegensätze zu definieren, ist damals gut und wichtig gewesen, auch wenn es sicherlich ganz, ganz viele schlimme Seiten hatte, keine Frage. Aber es war in einer gewissen Weise rational für die Menschheit der Vergangenheit. Aber jetzt ist es irrational. Jetzt wendet sich's gegen uns. Jetzt müssen wir es alle hinter uns lassen. Und ich meine, dass es Zeit ist, für alle Kulturen es hinter sich zu lassen. Nicht nur für die westliche, aber auch nicht nur für die anderen Kulturen. Wir dürfen uns als Menschheit weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist eine tolle Zeit, in der wir da leben.
Angenommen, wir entwickeln uns weiter, wir lassen das Alte los und wir schauen eben so in die Zukunft, wie du das beschreibst, mit diesem Zustand. Ist es ein Zustand der Zivilisation, der Vivilisation?
Ja, die Vivilisation ist ja im Grunde die Idee, dass wir über uns Menschen hinausdenken, dass wir verstehen, dass Leben auf dieser Erde im Grunde eine Entfaltungsgemeinschaft allen Lebens sein muss, um zu funktionieren. Wenn wir nur den Menschen und seine Bedürfnisse im Überlebensmodus betrachten, dann sind wir eine ausbeuterische Spezies. Und zwar beuten wir nicht nur anderes Leben aus, die Natur und anderes Leben, sondern auch uns selbst. Und kommen da auf Modelle, die einfach grausam, ungerecht und nicht mehr zeitgemäß sind. Und der Gedanke der Vivilisation bedeutet, dass wir uns nicht mehr am Menschen, sondern am Leben orientieren. Aus dem Wort vivere, dem lateinischen Wort vivere für Leben abgeleitet. Und die Vivilisation wäre dann eben diese Entfaltungsgemeinschaft, Entfaltungs- und Qualitätsgemeinschaft allen Lebens auf der Erde.
Wenn du persönlich nach vorne schaust, in die Zukunft, freust du dich, älter zu werden?
wenn wir uns entstören und wenn es mir gelingt, auch immer wieder entstört auf mein eigenes Leben und die Herausforderungen und Möglichkeiten zu blicken, dann ist das eine super, super Zeit. Dann, glaube ich, gehört es zu den großen Privilegien, in dieser Zeit zu leben. Das Alte noch zu kennen und zu merken, wie es angefühlt hat, aber schon das Neue zu spüren, den Wind schon zu merken, der da kommt. Auch über neue Generationen, diese neuen Möglichkeiten. Wenn ich heute kleine Kinder sehe oder Babys, dann denke ich mir immer, meine Güte, ich würde mich so freuen und ich möchte so gern dazu beitragen, dass die in einer entstörten Welt leben dürfen. Dass die ganz anders als wir heutigen in der Lage sind, die großen Herausforderungen anzupacken. Dass sie ganz anders auf ihr menschliches Potenzial zurückgreifen können und ganz neue Welten kreieren. Das macht mich ganz glücklich. Und ich hoffe, dass ich da mit 80, 2050 wird mein 80. Geburtstag sein, dann als eine alte Dame glücklich und zufrieden im Kreis meiner Lieben, in einer völlig veränderten Welt, die voller neuer Ideen und Möglichkeiten steckt, lebe. Und dass ich Danke sagen kann, dass ich diese Zeit miterlebt habe.
Was sagst du denn zu Menschen, die sagen, ich glaube, diese Welt, die ist nicht mehr zu retten? Da gibt es so viele Probleme, der Klimawandel, du hast es angesprochen, weltpolitische Ereignisse, die Corona-Krise. Was sagst du denen?
Ich sage denen, dass wir es aus dem alten Denkrahmen wirklich nicht lösen können. Da stimme ich überein. Wenn wir wirklich so bleiben, wie wir sind und innerlich an die Dinge so rangehen wie bisher, verstehe ich jeden Pessimisten. Weil dann gibt es tatsächlich keine echten Lösungen, sondern auch die besten Ideen wandeln sich dann ganz schnell in Ideologien, in Kampfansagen. Wir sehen das ja gerade auch an der Radikalisierung der Umweltbewegung, die eigentlich so ein wichtiges und tolles Anliegen hat und an vielen Stellen leider gerade entgleist. Es war im Sozialismus so, es war in so vielen emanzipatorischen tollen Bewegungen so, dass sie sich gegen das Leben und den Menschen irgendwann wenden. Und es könnte auch jetzt wieder passieren, wenn wir so bleiben, wie wir sind. Und deswegen hoffe ich so sehr, dass mein Buch beiträgt, ein echter Hoffnungsschimmer zu sein. Ich möchte gerne noch verraten, dass es in den vorherigen Versionen auch einen anderen Untertitel hatte. Es heißt ja jetzt Der entstörte Mensch, wie wir uns und die Welt verändern. Und ursprünglich war der Titel Der entstörte Mensch eine Hoffnung für das 21. Jahrhundert. Und ich bin voller Hoffnung für dieses Jahrhundert, weil ich davon überzeugt bin, dass wir als Menschen die wandlungsfähigste und veränderungsfähigste, kreativste Spezies auf der Erde sind, die mit unvorhergesehenen Dingen am allerbesten umgehen kann durch unser Gehirn, das uns zum Glück zur Verfügung steht. Aber wir müssen es halt richtig nutzen, ja, wie Einstein schon gesagt hat. Ja. Er hat das schöne Wort gesagt, dass wir die Probleme nicht mit der gleichen Denkweise lösen können, aus der sie entstanden sind. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Gedanken von Einstein. Und ich glaube, wir können sie mal mit einer neuen Denkweise lösen. Und in meinem Buch mache ich dazu den Vorschlag, wie diese Denkweise aussehen könnte. Von daher möchte ich gerne allen, die verzweifeln gerade am Leben und an der Welt, zurufen, hey, es ist überhaupt nicht zu spät. Es ist jetzt Zeit, in einen anderen Modus zu wechseln. Und das ist eine aufregende und tolle Aufgabe für jede und jeden von uns.
Wie sind die Reaktionen der Leserinnen und Leser auf deinen neuen Denkansatz? Was hörst du da?
Ehrlicherweise höre ich vor allem sehr positive Rückmeldungen und ganz, ganz viele Fragen, wie man sich beteiligen könnte, wo man mitmachen könnte, ob es schon Initiativen gibt in Schulen, in Kommunen, was man machen könnte, ob man sich irgendwie zusammentun könnte. Das ist ganz, ganz wunderbar. Das ist eine großartige Erfahrung. Und es gibt natürlich auch diejenigen, die skeptisch sind und sagen, ach, wieder eine Utopie. Ne? Aber da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ich bin der Meinung, klar, wenn es eine Utopie aus dem alten gestörten Denkrahmen ist, braucht sie kein Mensch. Aber ich möchte ja gerade den neuen Denkrahmen für neue Utopien schaffen. Und die sind anders. Die sind pragmatisch und realistisch. Und die müssen auch sein, weil Menschen Ziele und Visionen brauchen. Wenn wir die nicht haben, zumindest in der westlichen Kultur ist es wichtig, die zu haben, dann sind wir wirklich an einem Punkt, wo wir nicht mehr weiterkommen und uns eher zurück als voran entwickeln. Und es ist Zeit, dass wir uns weiterentwickeln. Das meine ich mit dem menschlichen Fortschritt, der nach dem Technischen jetzt endlich kommen muss.
Und zu dieser Weiterentwicklung gehört auch eben nicht zu glauben, ja, es wird alles wunderschön und leicht, sondern zu sehen, auch Herausforderungen gehören dazu, zur Realität, zum Leben.
Der Ansatz, den ich vertrete mit Inner Change und dem Entfaltungsdenken, ist was ganz anderes als positives Denken oder so. Das hat weder mit Spiritualität noch mit Esoterik oder irgendwelchen Wunschträumen zu tun, sondern das ist ein sehr realistischer und sehr erwachsener Ansatz, würde ich ihn nennen. Dieses Thema des menschlichen Reifegrades spielt für mich eine ganz große Rolle im Denken. Und das haben wir sowohl in der Philosophie als auch in der Politik oder in anderen wichtigen Menschen betreffende Dimensionen unterschätzt. Ich glaube, es ist sehr wichtig zu sehen, dass wir uns in unserem Reifegrad weiterentwickeln können und das auch müssen. Und manche denken dann, oh Gott, das ist aber ernst und jetzt geht es nur noch darum, erwachsen zu sein. Für viele Menschen ist Erwachsensein was Negatives. Das finde ich ganz interessant. Die verbinden das mit immer diszipliniert und pflichtbewusst und sowas. Aber das wäre eine Eltern-Ich-Denkweise. Wenn wir es jetzt wirklich genau in der Psychologie betrachten. Erwachsensein heißt eigentlich, seine Möglichkeiten voll auszuschöpfen, der Mensch zu sein, der man sein kann und sein will. Das bedeutet, danach zu streben, sich in einer gewissen Weise, in einer positiven Weise zu vollenden. Und vollenden heißt nicht perfekt zu sein, sondern sich selber ernst zu nehmen und weiterzuentwickeln und nicht aufzuhören und sich nicht gehen zu lassen, sondern auf eine sehr schöne Art zu entfalten. Da gehört es gehen lassen manchmal dazu.
Wie hat das Buch dein eigenes Leben verändert?
Wenn ich nach meiner eigenen Philosophie lebe, dann gibt es eigentlich nichts Schöneres. Ja, dann ist es, weil ich den Eindruck habe, dann sehr stark zu sein, stark und offen zugleich, was eine ganz, ganz schöne Haltung ist zum Leben. Ich weiß dann um die Herausforderungen, die ich persönlich zu bewältigen habe und den Beitrag, den ich dazu leisten möchte. Und ich weiß auch, dass das nie einfach nur ein Zuckerschlecken ist, sondern auch an vielen Stellen schwierig sein kann. Aber dass es interessant ist, dass es sich bewältigen lässt, dass es wert ist, sich darum zu kümmern, dass es sinnvoll ist. Für mich ist jeder Tag ein guter Tag, an dem ich aufstehe, weil ich mich nicht mehr frage, warum mache ich das eigentlich alles. Ich weiß jetzt, warum ich es tun, dass es möglich ist, auch wenn es schwieriger ist.
Ich möchte dieses Gespräch mit einer schnellen Fragerunde beenden, das heißt 10 Fragen, 10 Antworten. Du antwortest so zügig wie möglich, früh morgens oder lieber spät nachts?
Mensch, jetzt stellst du mir bipolare Fragen, ne? Ich würde ja immer sowohl als auch antworten wollen, ne? Aber ich lasse mich einfach mal auf diese schöne Fragerunde ein und würde sagen, lieber frühmorgens.
Ich habe noch eine bipolare. Sachbuch oder Belletristik?
Auch da fällt es mir echt schwer. Aber wenn du mich so fragst, momentan Sachbuch.
Entstörter Umgang mit bipolaren Fragen, würde ich sagen. Ja. Dein Lieblingsort, an dem du am liebsten denkst und Neues entwickelst?
Ich bin wahnsinnig gerne in Hotels unterwegs auf der Welt, in Hotelzimmern und Lobbys. Da kommen mir ganz tolle Gedanken. Und im Zug und im Flugzeug, wenn ich fliege.
Wie lange kannst du nichts tun?
Oh Mann, ich glaube einen Tag oder so. Und da bin ich dann aber schon wieder am Denken und Entwickeln.
Coaching ist für dich?
Die Möglichkeit, uns zu entfalten. Die Technik und die Methodik dazu.
Wann warst du das letzte Mal unfreiwillig im Überlebensmodus?
Oh, das geht ganz schnell, wenn ich mir zu viel vornehme für einen Tag und dann in Zeitnot komme, dann Termine einhalten muss, die ich auch einhalten möchte, aber einfach so viel interessant war und so viel spannend war und ich mit so vielen tollen Menschen auch sprechen konnte, dann kann es schon mal sein, dass ich leicht gestresst bin und dann kommt man schnell in den Überlebensmodus. Aber es gelingt mir immer öfter, es zu bemerken.
In welchem Land wohnen deiner Meinung nach die meisten entstörten Menschen?
Oh, ich glaube, dass in allen Ländern dieser Welt schon sehr entstörte Menschen leben. Dass man gar nicht sagen kann, dass es da ein Land gibt, das am allerentstörtesten ist. Beeindruckt hat mich während der Corona-Krise der Umgang der Schweden mit Corona. Das fand ich spannend, wie komplex und balanciert man dort mit dem Thema umgegangen ist. Auch in der Schweiz habe ich viel Gutes gehört. Aber ich würde sagen, es gibt in allen Ländern sehr viele gestörte und entstörte Menschen. Und Menschen, die auf dem Weg sind, sich zu entstören.
Wer muss dein Buch unbedingt lesen?
Ich würde sagen, Menschen, die diese Welt gerade gestalten und Entscheidungen treffen, Politikerinnen und Politiker, Aktivistinnen und Aktivisten. und eigentlich alle, die das Leben betrifft, und das sind wir ja irgendwie alle, ne? Aber das ist natürlich, glaube ich, der Wunsch jedes Autors und jeder Autorin, dass doch bitte möglichst alle Menschen ihr Buch lesen.
Wie würdest du Inner Change in einem einzigen Satz erklären?
Es ist der Wandel von einem sehr gestressten, am Überlebensdenken orientierten Menschsein hin zu einem sich entfaltenden kreativen Wesen.
Lass uns zum Schluss nochmals auf deinen 80. Geburtstag zurückkommen. Wie sieht er aus? Was möchtest du da machen, wenn es dann soweit ist, in 30 Jahren? Das dauert noch lange.
Also, ich wünsche mir natürlich, im Kreise meiner Lieben zu sein. Und am besten mit einem schönen Blick eben aufs Meer oder auf die Berge. Und am liebsten wäre ich schon wieder mit einem neuen Buch beschäftigt. Ja, und würde coachen.
Wir freuen uns. Und wir sind gespannt. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Petra.
Ich danke dir, Michael.